Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Götz Ali, der Politikwissenschaftler und Publizist und Historiker. Guten Tag, Herr Ali.
Guten Tag.
Und wir sind nicht allein im Studio. Die Hörer von Deutschlandfunk Kultur sind auch da. Ich freue mich, dass Sie da sind an diesem 2. Januar. Hallo. Und da ist natürlich die Frage, wenn das Jahr so frisch ist, so jung, Herr Ali, wie sind Sie reingerutscht?
Glänzend.
Nämlich wie?
Gut und mit Sekt und alles, was dazugehört. Und habe dann auch hinterher noch gut geschlafen, trotz der weiteren Knallerei.
Ah, das ist
und
schön. Das heißt, Sie sind ausgeruht.
Glücklich in das neue Jahr. Also mit großen Plänen.
Das klingt gut. Große Pläne, da wollen wir natürlich gleich mehr drüber erfahren. Hier am Tisch auch Christiane Esch aus Emden in Ostfriesland. Wie sind Sie reingerutscht?
Auch ganz ruhig. Und der Gedanke war, da schließe ich mich an, wir halten uns mal von aller Knallerei fern. Und das wird auch das Motto fürs neue Jahr. Da wegbleiben, wo es knallt.
Mhm, das ist ein gutes Motto. Und die großen Pläne von Ihnen, Herr Ali, welche sind das?
Na, ich werde ein Buch fertig schreiben und arbeite an einer Ausstellung mit den Leuten von der Topografie des Terrors und der Holocaust, des Holocaust-Mahnmals zusammen und einer Wiener Kollegin und das soll auch bald fertig werden.
Klingt nach
damit
viel
bin
Arbeit.
Ich gut beschäftigt.
Ja, in der Tat. Frau Esch, haben Sie Götz Ali ein bisschen verfolgt und seine Arbeit?
Ja, habe ich. Schon in jugendlichen Zeiten während des Studiums sozusagen. Aber so ganz genaue Erinnerung habe ich daran nicht mehr.
Ach, keine Angst, ich frage Sie da jetzt danach nicht, aber ich freue mich, dass Sie da sind. Und ich freue mich, dass Götz Ali da ist. Und gleich unser erstes Thema in dieser Sendung ist tatsächlich die Frage, was kommt denn jetzt im Jahr 2020, aber auch im neuen Jahrzehnt? Die Kanzlerin hat ja gesagt in ihrer Neujahrsansprache, es könnten gute Jahre werden. Sie hören Studio 9 mit Götz Ali, Zeithistoriker, Politikwissenschaftler, Publizist. Und da das Jahr jetzt tatsächlich noch so jung ist, wir schreiben ja erst den 2. Januar 2020, ist es vielleicht die Frage nochmal heute, nicht nur an Silvester, am Silvesterabend und dann am 1. Januar, sondern auch noch heute, was wird denn werden in diesen jetzt 20er Jahren des 21. Jahrhunderts? Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, hat gesagt, das würden gute Jahre werden.
Wenn wir unsere Stärken nutzen, wenn wir auf das setzen, was uns verbindet, wenn wir uns daran erinnern, was wir in den letzten Jahrzehnten gemeinsam erreicht haben.
Haben wir denn gemeinsam etwas erreicht, Herr Ali?
Ja, wir haben doch sehr viel erreicht. So ist es nicht. Also wir können noch mehr erreichen. Aber
ich nehme an, sie meint auch Europa. Sie meint das, was in Deutschland erreicht wurde an Wohlstand?
Ja, also der Wohlstand ist so groß wie noch nie, auch der Massenwohlstand. Wenn immer mehr gesagt wird, immer mehr Leute verarmen, dann deswegen, weil insgesamt der Reichtum gestiegen ist. Und wir leben in einer Welt, ja, in einem Schlaraffenland. Und da werden wir uns von manchen Sachen verabschieden müssen. Und das sollten wir mal intelligent beginnen.
Wovon möchten Sie sich dann verabschieden?
Ja, wir werden uns über unsere Verkehrsgewohnheiten, über unsere Heizgewohnheiten Gedanken machen müssen. Wir werden sehr viel stärker mit anderen Ländern konkurrieren müssen. Wir müssen unsere Bildung ausbauen. Wir müssen mehr Ingenieure produzieren, die auch im Land bleiben, die hier Gehälter bekommen, die nicht so sind, also die sich an der Schweiz und an Luxemburg und an anderen Ländern messen können. Und wir müssen innovativ sein und aus den Anforderungen, die da sind, wirklich etwas machen und zwar vor allem auch mit unserer Intelligenz.
Jetzt hat Angela Merkel gesagt, wir müssten unsere Stärken nutzen. Ist Intelligenz unsere Stärke? Das ist wahrscheinlich die einzige Ressource, die Deutschland hat, weil wir ja keine Bodenschätze haben.
Ja, Bodenschätze, wie man überall in der Welt sieht, sind ja oft ein großes Hemmnis für Entwicklung. Also die Länder, die über Erdölressourcen in großem Stil verfolgen, sind nicht unbedingt die, die am besten dastehen, was Fortschrittlichkeit, soziale Gerechtigkeit und so weiter betrifft. Nein, wir haben unseren Fundus an Intelligenz, an Facharbeitern, an Leuten, die etwas wollen. Wir müssen das private Unternehmertum, die Initiative müssen wir stärken. Wir müssen gucken, dass unsere Studenten nicht irgendwie in komischen Jobs und Projekten landen wollen, sondern dass sie sich für Selbstständigkeit interessieren, dass sie was unternehmen, dass sie in die Welt gucken und wieder zurückkommen. Das sind ganz wichtige Dinge, an denen wir arbeiten müssen. Und dafür müssen wir das Land offen halten. Natürlich müssen wir auch ausländische Kräfte ins Land holen und
annehmen.
Wir müssen attraktiv, ja, nicht nur integrieren, wir müssen attraktiv sein. Integration heißt ja immer, dass die irgendwie da sind und wir uns bemühen müssen. Die Leute sollen gerne nach Deutschland kommen, wenn sie was können und hier was machen und Geld verdienen und gemeinsam an der Zukunft arbeiten.
Okay, was brauchen wir dazu? Nochmal die Bundeskanzlerin gefragt. Sie sagt, wir brauchen Mut zu neuem Denken.
Dazu brauchen wir mehr denn je den Mut zu neuem Denken, die Kraft, bekannte Wege zu verlassen, die Bereitschaft, Neues zu wagen und die Entschlossenheit, schneller zu handeln. In der Überzeugung, dass Ungewohntes gelingen kann und gelingen muss, wenn es der Generation der heute jungen Menschen und ihren Nachkommen noch möglich sein soll, auf dieser Erde gut leben zu können.
Also Ungewohntes soll gelingen. Ich nehme an, da meint sie eben unsere Gewohnheiten, die wir auf die wir verzichten müssen. Weniger heizen, zum Beispiel weniger fliegen, was Sie schon angesprochen haben.
Ja, es geht nicht nur darum, es geht um
kompletten Lebenswandel.
Ja, es geht aber auch zum Beispiel um viel mehr Kompromissfähigkeit. Wir haben eine Situation, in der wir ganz unterschiedliche Egoismen und scheinidentitäre Zuordnungen haben. Wir müssen kompromissfähig sein. Wir müssen in der Lage sein, Stromtrassen zu bauen, und zwar schnell. Wir müssen in der Lage sein, notwendige Infrastrukturmaßnahmen zu machen, Baugenehmigungen zu erteilen, den Leuten auf die Sprünge zu helfen, Schulen dort zu bauen, wo sie notwendig sind. Wir müssen unter Umständen, wenn ich an die Kriminalität denke, unsere Polizei schnell verstärken und auch das öffentliche Ansehen solcher Leute fördern. Das sind alles Aufgaben, die in die Hand genommen werden müssen. Und das Klebrige ist eigentlich, wenn 2 Jahre lang über irgendeine Grundrente gestritten wird, wenn man immer das Gefühl hat, die Sozialdemokratie fordert nur Dinge, die mindestens 4 Milliarden im Jahr kosten und mindestens das für 20 Jahre weiterhin dann. Eine Reform muss nicht immer was kosten. Eine Reform muss Leute ermutigen, anspornen. Und dazu gehört zum Beispiel der ganze Sektor der Steuerreform,
gut,
der Steuerreduktion.
Ist also einiges ja zu tun, verstehe ich recht. Jetzt gibt es natürlich ein paar Gegebenheiten, die es uns eventuell etwas schwierig machen könnten. Zum Beispiel, dass wir beobachten, dass sich die Gesellschaft in gewisser Weise ein bisschen gespalten hat in der letzten Zeit. Darüber sprechen wir gleich. Der Tag mit dem Historiker Götz Ali, und wir fragen, was kommt denn jetzt im Jahr 2020 und im neuen Jahrzehnt? Sie haben eben schon ein ganz großes Panorama aufgemacht, Herr Ali, was alles kommen könnte. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass wir ein paar neue Gegebenheiten haben seit einigen Jahren, dass es sowas gibt wie eine Endzeitstimmung. Das zumindest beobachtet die Kulturstaatsministerin Monika Grütters, und hier ist, was sie sich wünscht.
Ich wünsche mir und uns allen, dass wir wieder etwas unbeschwerter unsere Arbeit machen können, die wir doch so gerne machen, also ich jedenfalls, dass so dieser Mehltau, diese Endzeitstimmung, die sich allenthalben in der Bevölkerung bemerkbar macht, weil sich so viele Bindungen auflösen, weil alte Gewissheiten brüchig werden, weil zum Beispiel die Kirchen ihre Autorität einbüßen, weil politische Muster nicht mehr so greifen, wie man sie gewohnt ist, weil Orientierungen nicht mehr mit glaubwürdigen, charismatischen Figuren besetzt werden, dass dieses Suchen der etwas uns nicht länger so herunterzieht, sondern dass man daraus wieder etwas Produktives machen kann. Ich wünsche mir wirklich etwas mehr Gelassenheit und Heiterkeit.
Gelassenheit und Heiterkeit. Können Sie das nachvollziehen?
Ja, klar, die habe ich auch.
Die haben also, Sie? Wünschen Sie sich, Sie sich mehr in Deutschland, eine solche Haltung, die ja, eben von der Endzeitstimmung so ein bisschen sich ja, nicht beeinträchtigen lässt?
Ja, da ist auch viel herbeigeredet.
Mit sehen dieser Sie denn die Endzeitstimmung überhaupt?
Nein, überhaupt nicht.
Gar nicht?
Die Leute sind so glücklich wie nie.
Aha.
Wenn sie den Umfragen glauben können. Das ist ein Geschwätz, ja, dass alles irgendwie immer schwieriger und immer komplizierter wird. Wir stehen vor großen Herausforderungen. Wir sind dabei, uns mit diesen zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Und also immer nur zu sagen, da kommt der Klimatod und wir sterben an dem und dem und das wird schlechter. In Wahrheit verlängert sich unsere Lebenszeit ständig, unsere Gesundheit wird ständig besser, die Kindersterblichkeit ist zurück. weit zurückgegangen und plötzlich haben wir eben so Leute, die wollen die Kinder nicht mehr impfen lassen und so eine Verrückten, ja.
Aber es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass es zum Beispiel so etwas wie einen Klimawandel gibt. Das ist sozusagen das große globale Phänomen, das uns in Atem hält. Auf der anderen Seite gibt es immer mehr Menschen, die zum Beispiel die AfD wählen. Es gibt einen sehr viel raueren Ton im Bundestag, seit die AfD dort drin sitzt. Es gibt Journalisten, da werden wir später drüber sprechen, die verfolgt werden, die sich fast dieser Hetze nicht mehr erwehren können.
Ja, aber insgesamt ist die Stimmung und der Wohlstand und auch die öffentliche Versorgung doch in einem Grad erreicht, wie es das vorher nicht gegeben hat. Mhm. Gucken Sie doch nur auf die Kreuzschifffahrtindustrie und die entsprechenden Filme. Dann sehen Sie doch, welche Sorgen die Leute tatsächlich haben. Das sind keine Sorgen, das sind Petitessen. Was wir machen müssen, wir müssen uns rational mit den Herausforderungen, die da sind, auseinandersetzen. Und wir müssen uns klar sein, dass wir an bestimmten Punkten unseren Lebensstil ändern müssen. Wir müssen uns klar werden, dass wir zum Beispiel die Bundeswehr besser ausrüsten müssen, dass es nicht so weitergeht, wie wir vor 30 Jahren gedacht haben, dass wir nur von Freunden umgeben sind und uns im Notfall die Amis helfen. Das sind Herausforderungen, aber über die muss man ganz normal und rational sprechen. Und das ist unsere Aufgabe.
Okay, ohne also in eine Endzeitstimmung zu verfallen.
Ja, aber warum denn?
Okay, Deutschland wird im Juli die europäische Ratspräsidentschaft übernehmen. Das ist schon lange her, dass Deutschland diesen Posten innehatte. 2007 war Deutschland das letzte Mal dran. Auch damals war Angela Merkel ja schon Kanzlerin. Schön. Worum wird es in diesem Jahr gehen, 2020, gerade in dieser Hinsicht?
Es geht darum, dass die Europäische Union außenpolitisch stärker wird. Und ich glaube, da ist die Kanzlerin genau die Richtige.
Sollte also Deutschland mehr Verantwortung übernehmen, mehr zeigen, dass wir sozusagen in der Mitte Europas leben und dass wir auch verstanden haben, was in der Vergangenheit passiert ist?
Ja, selbstverständlich. Und die Europäische Union muss mehr Verantwortung übernehmen und man muss versuchen zu erreichen, dass sie in wichtigen Fragen mit einer Stimme spricht. Und Die Blöcke, wie wir sie aus dem Kalten Krieg gewohnt sind, die lösen sich auf. Es ist auch nicht so, dass es auf Dauer nur die Weltmacht USA geben wird. Das wird sich alles verändern und verschieben. Und in dieser Situation müssen wir uns mitbewegen, und zwar möglichst nicht nur als Geschobene, sondern als freundlich aktive, ganz in unseren Grenzen Mitgestaltende. Und das muss man bewusst machen.
Sagt der Historiker Götz Ali in Deutschlandfunk Kultur und zu Gast in dieser Mittagsstunde auch die Hörer, die hier ganz aufmerksam sitzen und die Ohren spitzen. Das kann ich förmlich sehen. Hier im Studio der Historiker Götz Ali und wir sortieren gemeinsam den Tag. Im Studio auch die Hörer von Deutschlandfunk Kultur, wenn Sie dabei sein wollen, an einem Donnerstag mal. Am Donnerstag ist eben immer offenes Studio. Dann schreiben Sie uns eine Mail, offenesstudio@deutschlandfunkkultur.de. Unser nächstes Thema ist die Sache mit dem Journalisten Richard Gutjahr, der nicht länger für den BR arbeiten möchte, der den Bayerischen Rundfunk und insbesondere den Intendanten Herrn Wilhelm in einem offenen Brief scharf kritisiert hat im Internet. Er fühlt sich nicht genügend unterstützt vom BR, hatte 2016 über zwei Anschläge berichtet, über den in Nizza und dann über den Amoklauf in München. Und er war dann danach im Netz und auch vor seiner Haustür Hass und Hetze ausgesetzt gewesen. Und er sagt, die BR-Führungsspitze habe ihn und seine Familie alleingelassen in dieser Situation. Der BR hält dagegen und sagt, mitnichten hätte man Richard Gutjahr alleine gelassen. Diesen Streit, was passiert ist zwischen BR und Richard Gutjahr, den können wir, glaube ich, hier jetzt nicht lösen. Müssen erst noch mal hören, wie das sich genau auflösen wird, wer Recht hat von beiden. Aber welche Frage wir stellen müssen und welche Frage wirklich wichtig ist, das ist ja die, man muss als Journalist Haltung zeigen, sollte man zumindest. Das wird immer mal wieder gefordert. Wenn man das tut, dann könnte das gefährlich werden, oder, Herr Ali?
Ja, als Journalist muss man Haltung zeigen und natürlich, also das ist gut, was der Kollege Gutjahr da gemacht hat und man muss Journalisten ermutigen, dass sie das weiter tun.
Und wenn es gefährlicher wird, trotzdem?
Ja, eigentlich schon. Also das Risiko, das ist eben da. Mhm. Journalisten haben ein Berufsrisiko, wie Polizisten
auch. Sehen Sie denn, dass dieses Risiko größer wird, dass es gefährlicher wird?
Ja, wahrscheinlich schon. Also durch die Entwicklung verschiedener Formen des Terrorismus ist es gefährlicher geworden als vor 30 Jahren. Das ist gar keine Frage. Ich glaube, das wird sich auch an Zahlen erhärten lassen. Ein Problem ist eben, sind die sogenannten sozialen Medien, das Internet und die Anonymität des Hasses. Und ich glaube, da muss man einen Riegel vorschieben. Diesem anonymen Gehetze und Gerede und Geschwätz und Beschuldigen und Denunzieren muss ein Riegel vorgeschoben werden.
Indem man was tut?
Diesen Leuten muss das alles offengelegt werden muss mit Namen und an volle Transparenz. Mhm. Es ist einer demokratischen Gesellschaft nicht würdig, dass die Leute aus dem Dunklen heraus Dreck verbreiten. Das muss man einfach mal machen und da müssen entsprechende Gesetze her. Da können die Datenschützer und sonst wer schreien, wie sie wollen. Es geht so nicht weiter. Es ist auch richtig, wenn Zeitungen zum Beispiel Leserbriefe nur dann veröffentlichen, wenn sie die Adresse überprüfen können und wer das geschrieben hat. Und so soll es auch im Internet sein. Natürlich kann dort scharf angegriffen werden. Auch Herr Gutjahr darf angegriffen werden. Das ist gar keine Frage in der Sache. Ja? Aber es darf ihm nicht gedroht werden mit irgendetwas. Mhm. Und er darf auch nicht als, wie es im Fall der Politikerin Künast geschehen ist, als Schlampe und sonst was beschimpft werden. Auch das muss verhindert werden.
Wenn sowas aber doch passiert und wenn sich der Ton eben verändert in einer Gesellschaft und wenn man das Gefühl hat, hier spaltet sich etwas auf in zwei Teile und es ist womöglich schwieriger, sich offen zu äußern, ohne nachher einer Hetze ausgesetzt zu sein, dann vielleicht entscheidet man sich dazu, sich eben nicht zu äußern. Das heißt, man nimmt sich vielleicht zurück. Was würde dann passieren, wenn das mehr und mehr passieren würde?
Das weiß ich nicht. Ich kann ja immer sagen, Historiker sind für die Zukunft nicht zuständig, sondern für die Vergangenheit. Aber als Bürger, ja, es kommt erstmal darauf an, dieser Hetze entgegenzutreten. Und zwar mit gesetzlichen und strafrechtlichen Mitteln. Das ist das Gebot der Stunde. Ja. Abgesehen davon muss natürlich, wenn jemand konkret bedroht ist, wie zum Beispiel Herr Gutjahr, oder sich auch nur bedroht fühlt, ja, aber es sind ja auch Politiker, wie zum Beispiel Cem Özdemir, die müssen geschützt werden.
Ja, in der Tat. Marina Münkler aber, Professorin für Literatur und Kultur an der TU Dresden, hat in ihrem neuen Buch Abschied vom Abstieg geschrieben, dass eben in einer Gesellschaft, in der es schwieriger wird, sich zu engagieren, weil irgendwie die Lage gefährlicher ist, dass es dann eben sein könnte, wenn sich mehr und mehr Menschen zurückziehen, dass dann bürgerpartizipative Ordnungen am Ende sogar zusammenbrechen können.
Ja, eben, deswegen, da sind wir uns ja völlig einig.
Aber da sagt sie jetzt was über die Zukunft. Das würde mich interessieren, ob Sie das auch so sehen. Das ist ja schon ein Szenario, was einen sehr ins Nachdenken bringt, dass wir praktisch wieder da ankommen, wo Bürger gar nicht mehr sich einbringen und wo die gesamte Gesellschaft dann anders funktionieren wird.
Also, es ist einfach wichtig, dass wir sowohl im Bundestag als auch innerhalb der Parteien, als auch in den Medien, aber eben auch in diesem Verkehr der sozialen Medien gucken, dass da ein gesitteter Ton herrscht. Mhm. Das klingt ganz konservativ und das muss mit strafrechtlichen, gesetzlichen Mitteln durchgesetzt werden, weil wir haben das von rechts und links, wir haben da Verrückte, wir haben da bestimmte Gruppen und wir haben natürlich diese ewige, hasssüchtige Natur, die sie immer irgendwo in einer Menge von Menschen haben, die sozusagen gerne aus dem Hinterhalt auf irgendwas schießen. Ja? Mhm. Und das zu abschaffen können wir das nicht. Aber wir können es bremsen und erheblich zügeln und es einfach so laufen zu lassen. Und durch die neuen Techniken potenziert sich das jeden Tag und es bleibt ewig im Netz stehen. Also ich erlebe das ganz eingeschränkt, aber auch, ja. Da muss man etwas dagegen tun.
Und das hat auch der Journalist Richard Gutjahr geschrieben in seinem offenen Brief. Ich zitiere ihn hier nochmal. Er sagt, er ist sich bewusst, dass er mit dieser Veröffentlichung des Briefes viel riskiert, dass er sich immer angreifbar macht. Aber auf der anderen Seite schreibt er, wenn wir nicht endlich lernen, eine gemeinsame Stimme in Bezug auf Hass und Hetze gegen Journalisten und Politiker zu finden und weiterhin versuchen, eigene Versäumnisse unter den Teppich zu kehren, dürfen wir uns nicht wundern, dass unsere Gegner uns immer zwei Schritte voraus sind. Das ist kein Spiel mehr, schreibt er, womit wir es hier zu tun haben, sondern es ist todernst.
Ja, was ich noch dazu sagen will, das gilt natürlich auch in umgekehrter Richtung. Auch Frau Weidel darf nicht als Schlampe oder irgendetwas beschimpft werden. Mhm. Ja, auch diesen Politikern, die einem nicht passen, gegenüber gelten dieselben Gebote des Anstands, der Höflichkeit und der rationalen Auseinandersetzung und des namentlichen Bekennens.
Götz Ali sagt das zu Gast hier in Deutschlandfunk Kultur. Götz Ali, hier mein Gast, der Historiker und Politikwissenschaftler in dieser Mittagsstunde. Wir besprechen die aktuellen Themen dieses Tages und da fällt der Blick nach Österreich. Da wird ein schwarz-grünes Bündnis geschmiedet. Dieses Bündnis, Herr Ali, hat das Modellcharakter für Deutschland?
Ich weiß gar nicht, ob wir dieses Modell brauchen. Es spricht ja viel dafür, dass wir das nächste Mal ein schwarz-grünes Bündnis in Deutschland bekommen.
Naja gut, aber dann wären die Österreicher uns an der Stelle jetzt ein bisschen voraus. Kann man schon mal gucken, ob es funktioniert?
Ja, also die Verhältnisse in Österreich sind so ein bisschen anders als in Deutschland. Mhm. Auch die Parteienlandschaft ist dort anders. Aber gut.
Das wird ein Spagat, oder?
Nein, das wird kein Spagat.
Nein, meinen Sie nicht? Okay.
Man muss sich klar machen, die Grünen sind eine bürgerliche Partei. Wenn man mal davon ausgeht und sagt, dieser Mittelstand und hier in dieser Rundfunkanstalt gibt es sehr viele grüne Wähler. Das sind keine Radikalen, keine Radikalsozialisten. Und so ist es in Österreich ganz genauso.
Richtig.
Und dann gibt es die konservative Partei, also das, was bei uns die CDU ist dort, also die Österreichische Volkspartei. Mhm. Und die passen sehr wohl gut zusammen in vielen Punkten, auch familiär übrigens. Und deswegen ist das gar nicht so wild. Interessant ist, dass in Österreich geht die Sozialdemokratie gerade kaputt, die lange eine sehr, sehr wichtige und auch konstruktive Rolle, wenn ich an Kreisky denke, in Österreich gespielt hat. Ja, also praktisch 100 Jahre lang. Mhm.
Das ist ja ein Schicksal, das die SPD durchaus ein bisschen teilt.
Ja, insofern ist
doch
es
doch ähnliche Verhältnisse auch.
Eine ähnliche Entwicklung.
Okay.
So, für Österreich ist noch etwas wichtig an dieser Koalition, das will ich noch sagen, die Herrschaft in Wien. Da sind nämlich Wahlen auch. Und der Kampf um Wien, das ist seit 100 Jahren, abgesehen von narzisstischen Zwischenspielen, ist das sozialdemokratisch dort. Und da geht man davon aus, dass das dem Ende entgegengeht. Und auch da ist die Koalitionsfähigkeit der Grünen sehr gefragt, was die Entwicklung dieser wunderbaren und in allen Statistiken der Organisation übrigens führenden Stadt in Europa.
Die Sie mögen und kennen, weil Sie ein Jahr in Wien gelebt haben.
Ja.
Aber lassen Sie uns noch mal auf die Österreicher als Ganzes gucken. Die sehen diese Koalition zwischen ÖVP und Grünen eigentlich ganz positiv. Das sagt zumindest der Schriftsteller Michael Köhlmeier, den wir heute früh gehört haben im Interview.
Das hat es noch nie gegeben, jedenfalls auf Bundesebene bei uns in Österreich. Und es ist sogar so, dass man vermuten darf, dass diesmal ein Gesetz sich nicht durchsetzt, nämlich das, dass der Juniorpartner in einer Regierung immer derjenige ist, der verliert. Das könnte sich diesmal umdrehen. Also ich glaube, die Grünen haben sehr, sehr gute Karten.
Haben gute Karten und sie bekommen das größte Umweltministerium, das die Republik je gesehen hat. Das haben die Grünen selbst gesagt. Und es soll eine Transparenzoffensive geben. Man will den Sozialminister stellen und im Bereich der sozialen Gerechtigkeit sind einige Maßnahmen vorgesehen, weil man natürlich auch die sozialistischen Wähler auch gerne sozusagen im eigenen Lager versammeln möchte. Und ich denke, der Sebastian Kurz von der ÖVP hat durchaus Interesse, dass das alles gelingt. Denn sonst, wenn jetzt wieder ein Bündnis scheitern würde unter seiner Ägide, würde das nicht sehr für ihn sprechen.
Ja, ich glaube, dass das alle Beteiligten wollen. Das war mir auch nach der Wahl eigentlich klar. Österreich, das muss man ja auch sagen, hat einen sehr vernünftigen, in dieser Krisensituation sehr gut agierenden grünen Bundespräsidenten, den Herrn van der Bellen. Mhm. Und das wird funktionieren und zwar relativ reibungslos. Wir müssen uns da nicht auf einen Spagat einstellen. Österreich hat natürlich auch nicht so Probleme mit Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Das sind Schwierigkeiten, die bei uns vielleicht eine Rolle spielen. Aber
hat das auch damit zu tun, dass der Klimawandel, das genuin grüne Thema, eben jetzt auch durchaus ein Thema der anderen Parteien geworden ist?
Ja, wissen Sie, für Österreich ist das alles nicht so schwierig. Das ist ein kleines Land, die haben sehr viel Wasserkraft, die haben ein stillgelegtes Atomkraftwerk, was nie gelaufen ist, per Volksabstimmung geschlossen, gerade bevor es eröffnet wurde. Und das ist übersichtlich und das ist ein reiches Land. Das ist so, wie wenn Sie nur Bayern regieren müssten. Das ist einfacher als die Bundesrepublik mit ihren sehr unterschiedlichen Strukturen und auch Strukturproblemen. Aber ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn es dort klappt. Gut. Und bei uns könnte es auch klappen.
Also vielleicht werden sich die Deutschen dann in Österreich was abgucken. Es gibt natürlich schon ein paar Österreicher, die sagen schon, es sei ein Spagat zwischen der ÖVP und den Grünen. Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann
sehen Journalisten dann, wenn sie nicht wissen, was sie in ihrem Leitartikel schreiben sollen.
So ist das. Götz Ali hier zu Gast in der Mittagsstunde. Eine Sahnecremetorte stellt das Chaos bloß. Haben Sie im neuen Jahr schon eine Torte gegessen, Herr Ali?
Nein, ich esse ganz selten.
Ganz selten Torten. Hier am Tisch jetzt auch Günter Dösgen, Hörer von Deutschlandfunk Kultur. Wie viele Torten essen Sie? Was meinen Sie in diesem Jahr so? Wie viel werden es werden?
Ich denke, wenn es hochkommt, in Summe vielleicht eine ganze im Jahr, aber dann schön verteilt über die Zeit.
Okay. Das jetzt nur so als kleine Zwischenfrage. Sie hören Deutschlandfunk Kultur und es sind eben die Hörer zugegen, weil Donnerstag ist und Donnerstag haben wir immer offenes Studio. Wenn Sie mal dabei sein wollen, dann schreiben Sie eine Mail an offenesstudio@deutschlandfunkkultur.de. Und Götz Ali, der Historiker, mein Gast. Wir blicken auf die Themen dieses Tages und das neue Jahr bringt ja gleich Katastrophen. In Australien wüten unglaubliche Buschfeuer. Da ist eine riesige Fläche, 5 Millionen Hektar, schon abgebrannt, viele hunderte Häuser zerstört, 17 Menschen sind umgekommen. Es wird eine neue Hitzewelle erwartet dort. Dann gibt es Überschwemmungen in Indonesien. Da sind mindestens 23 Menschen gestorben. Es sind heftige Wetterphänomene, die diesen Planeten im Griff haben im Moment. Was tun? Da sind wir bei der Frage wieder, was tun gegen den Klimawandel? Im Kleinen gibt es vielleicht ein paar Stellschrauben. Die SPD möchte nämlich jetzt zum Beispiel ein Windbürgergeld einführen. Bürger sollen belohnt werden, wenn sie einwilligen, dass Windräder in ihrer Umgebung aufgestellt werden. Herr Dösgen, Sie kommen aus Emden und Sie haben viele Windräder in Ihrer Nähe. Würden Sie jetzt, falls das Windrad ganz in Ihrer Nähe aufgestellt werden sollte, davon profitieren wollen, dass Sie ein Windbürgergeld bekämen?
Na, ich halte es für eine gute Möglichkeit, eine Motivation zu schaffen, Windräder zu verbreitern und mehr Windräder zu bauen. Ich persönlich würde das Geld gar nicht haben wollen, ehrlich gesagt. Weil ich denke, Windräder sind für mich eine Alternative, die die Atomkraft oder andere Energien sind keine wirkliche Alternative dazu. Von daher.
Also Sie meinen, die Windkraft ist so wichtig, dass Sie auf jeden Fall einverstanden sind und da brauchen Sie kein Geld, wenn Sie Anwohner wären, um überzeugt zu werden?
Ich persönlich ja. Also ich bin schon davon überzeugt, dass die Windkraft wichtig ist. Ich denke, es gibt Regeln, in welchem Abstand diese Windräder heute schon zu stehen haben. Und das müsste eigentlich reichen. Und diese Regeln sind halt wichtig, dass man sie schafft. Aber wenn ein Anreiz noch zusätzlich Bereitschaft zeigt oder schafft, um noch mehr Windräder zu generieren, ja, warum nicht? Gerne.
Götz Ali, wie ginge es Ihnen? Würden Sie dort wohnen und jetzt also ein solches Windbürgergeld angeboten bekommen? Würden Sie sagen, juhu, brauche ich, will ich, verändert meine Entscheidung an dieser Stelle?
Ja, also das weiß ich nicht. Aber ich finde die Idee eigentlich, dass also ein Teil des Umsatzes, der also ein kleiner Teil meinetwegen, der mit diesen Windrädern gemacht wird, den örtlichen Kommunen und vielleicht auch den unmittelbaren Nachbarn dazukommt, also um die Motivation, das Mitwirken an der Energiewende, um das zu stärken und dass der Gewinn nicht nur zu irgendeinem Konzern oder die Subventionen fließen, das finde ich eigentlich ganz gut. Mhm, also so eine kleine Beteiligung der Leute, aber auch der Kommunen, der öffentlichen Hand. Die Gemeinden sollen etwas davon haben auch.
Genau, das ist auch eine Idee, die Kommunen am Umsatz von Windparks insgesamt zu beteiligen. Also nicht nur jetzt die einzelnen Bürger, sondern die ganzen Kommunen, ja. Gut, könnte also eventuell dann doch eine Möglichkeit sein, Herr Ali, sagen Sie, um etwas zu verändern. Es gibt noch eine andere Idee jetzt im neuen Jahr in Augsburg. Kann man in der Cityzone 9 Haltestellen umsonst fahren in Bus und Tram, um nämlich, das möchten die Augsburger, den Parksuchverkehr zu verringern und den CO2-Ausstoß zu verringern. Herr Dösgen, wie finden Sie diese Idee?
Finde ich einen sehr guten Ansatz, diese Idee, also eine Motivation zu schaffen, mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Ja. Mhm. Und Und ich glaube, dass das ein guter Weg sein wird.
Kostet Augsburg auch nicht so arg viel Geld, nämlich nur 860.000 Euro im Jahr. Und diese Kosten werden bezahlt von den ÖPNV-Zuweisungen, die die Stadt jedes Jahr vom Freistaat Bayern bekommt. Also man will testen, ob das aber was hilft, ob dann Leute tatsächlich mehr Bus und Tram fahren und stattdessen das Auto stehen lassen.
Naja, es wird jedenfalls zu einer Entlastung der relativ kleinen Innenstadt von Augsburg führen. Das kann ich mir vorstellen. Und es ist erstmal als Modell, als ein kleiner Anfang gut. Daraus muss und soll dann sicherlich mehr werden. Aber eine Stadt muss anfangen.
Ja, in Luxemburg hat man schon viel mehr vor. Da soll nämlich ab März der gesamte öffentliche Nahverkehr kostenlos werden.
Ja, gut, Luxemburg ist Luxemburg. Erstens
sie
ist
meinen,
es klein.
Die können sich das leisten.
Und sie sind steinreich. Also sie haben trotzdem ein doppelt so hohes Einkommen wie die Deutschen.
Trotzdem ist es trotzdem ein Schritt wahrscheinlich in die richtige Richtung. Ich bin sehr gespannt, ob das aber tatsächlich dann auch, weil es gibt ja viele Leute, die fahren Auto, weil sie gerne Auto fahren wollen. Ob sie dann tatsächlich davon, weil der öffentliche Nahverkehr kostenlos da ist, dazu gebracht werden, sich in einen Bus zu setzen. Ich weiß es nicht.
Naja, man muss grundsätzlich die Bereitschaft haben, ne? Diesem Gedanken zu folgen, auf das private Auto zu verzichten und mehr in die öffentlichen Verkehrsmittel zu gehen. Und das ist, glaube ich, eine Voraussetzung dafür.
Ja, es wäre ja auch eine Idee, dass man das Autofahren entsprechend verteuert mit allen möglichen Maßnahmen. Und dieses Geld da so anwendet, dass man umsonst, also ohne zu bezahlen, in den Innenstädten öffentliche Verkehrsmittel benutzen kann. Dass es also zum Nullsummenspiel wird.
Götz Arli, vielen Dank. Und vielen Dank auch an Günter Dösken aus Emden, Hörer von Deutschlandfunk Kultur. Musik aus Paris. Götz Arli sagt, ein bisschen tröge. Ja.
Langweilig.
Ach, ich finde es eigentlich ganz schön. Also ich finde, man kann so mitgrooven, Spécimen, Paris Combo. Ja. Sie haben ja französische Enkel.
Ja, genau.
Und die treffen Sie heute Nachmittag?
Nee, heute Abend.
Aha.
Die sind in Berlin zurzeit.
Und sprechen Sie dann Französisch?
Ja, ich spreche auch ein bisschen Französisch und natürlich, aber die Enkel können
Enkel
auch sehr
vor allem.
Gut, nein, die können auch sehr gut Deutsch, aber wenn sie dann untereinander sich streiten und so, dann geht es sofort auf Französisch zur Sache. Und da ist es ganz gut, wenn sie mal dazwischen fahren und sagen, arrête!
Klingt jedenfalls schön auf Französisch. Vielen Dank, dass Sie hier waren, Herr Arli, und vielen Dank an Sie, dass Sie hier waren, die Hörer von Deutschlandfunk Kultur. Und kommen Sie wieder. Offenes Studio immer donnerstags. Wenn Sie dabei sein wollen, schreiben Sie uns eine Mail offenesstudio@deutschlandfunkkultur.de.